Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Hallo lieber Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Aufnahme. Länger nicht gesprochen und gesehen schon gar nicht, aber immer aneinander gedacht, hoffe ich zumindest. Ja, die Sommerpause ist vorbei, deine Urlaubszeit ist vorbei, meine Urlaubszeit und Freizeit ist eher vorbei. Und dann lass uns doch mal hören, was die Zeit bei dir alles so an Themen erbracht hat, die wir hier in unserem Podcast für uns selbst natürlich in erster Linie und aber auch für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer nutzen können.
Ich verstehe das als klassische Einladung, mal wieder anzudeuten, was in der Zwischenzeit alles passiert ist.
Ja, du musst ja vielleicht, kannst du dich auch natürlich reduzieren. Du musst nicht alles erzählen, was passiert ist, sondern vielleicht sag dich ja die ausgewählten Themen, die vielleicht für dich noch nachwirken und dich inspirieren oder energetisieren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das entsprechende Resonanzen bei anderen auch hat, insbesondere bei mir natürlich.
Ja, ich hatte ein paar Highlights und fand tatsächlich schade, dass wir uns zwischendurch nicht gesehen haben, weil ich mich gefragt habe, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, was davon kann denn dann Raum finden? Ich hatte es ja im Vorgespräch schon ein bisschen angedeutet. Ich habe mir ein Kartenspiel gebaut, was mir dabei hilft, meinen Alltag anders zu strukturieren. So formuliere ich es mal. Es gibt ja immer so die Herausforderungen, wie gehe ich mit neuen Gewohnheiten um, wie mache ich mehr Sport oder dergleichen. Und das war eine Herausforderung, die ich auch lange Zeit ungelöst hatte. Und jetzt habe ich da für mich eine Lösung gefunden. Dazu könnte ich ein bisschen was erzählen. Ich war auf einem Festival, das eher in eine spirituelle Richtung ging, wo ich auch wieder sehr eindrückliche Erfahrungen verschiedenster Art gemacht habe. Und dann war ich so noch im Urlaub. Das war auch ganz nett mit, ich sag mal, bewusstseinserweiternden Erfahrungen. Also von dem her gibt es da einfach eine gewisse Palette von, ich sag mal, eher pragmatischen Alltagslösungen und Horizonterweiterungen, die ja, mich wieder überrascht haben, wozu unser Gehirn letztendlich in der Lage ist.
Ja, das ist doch wunderbar. Dann haben wir ja viele Themen, wo wir ansetzen können. Dann würde ich vorschlagen, ich würde es wieder so machen, ich gucke, was das bei mir für Assoziationen auslöst und würde mich dann einschalten und gegebenenfalls selbst irgendwelche Themen beizusteuern, die irgendwie in Verbindung stehen könnten. Dann beginn doch mal, mich interessiert das mit dem Kartenspiel. Also warum Kartenspiel, wie funktioniert das und warum kann das hilfreich sein für dich, deinen Alltag zu strukturieren?
Warum kann das hilfreich sein? Ja, ich habe ja letztes Jahr eine Weiterbildung gemacht im Bereich, ich nenne es mal spielerischer Motivation. Da gibt es an der Universität Nürnberg eine Ausgründung, Empamos nennt die sich, die beschäftigt sich damit, wie eigentlich gute Gesellschaftsspiele gestaltet werden. Aber das sind gar keine Psychologen, sondern das sind im Kern ursprünglich ITler gewesen, die dann einfach dort eine große Analyse gemacht haben. Und das war für mich insofern spannend, weil ich ja wissenschaftliche Ansätze und spielerische Ansätze total mag. Deswegen habe ich dort die Weiterbildung absolviert und dann das in erster Linie natürlich erstmal auf mich angewendet. Und persönlich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht oder der dann jeden morgens um 5 aufsteht, um sich mit eiserner Disziplin zu knechten. Es gibt ja so die Leute, die sagen, ne, du musst nur morgens um 5 aufstehen und dann gehst du erstmal eine Stunde joggen und so weiter und so fort. Und das ist nicht meins. Und ich habe verschiedenste Ansätze probiert mit irgendwelchen Habit-Trackern, also wo dann entsprechend du in ein Handy einträgst, wie viel du eigentlich da gerade gemacht hast und so weiter und so fort. Also alle Out-of-the-Box-Lösungen, die es da ja gibt und die ja manchen Menschen auch helfen, taugen für mich überhaupt nichts. Also habe ich gesagt, okay, wie baue ich denn mein eigenes System? Und das habe ich im Rahmen dieser Weiterbildung schon angefangen. Das war aber noch nicht ganz so gut, weil ich es nicht verwendet habe. Und dann habe ich mich aber hingesetzt und habe gesagt, okay, Robert, ne, mal ein paar mehr Liegestütze machen, mal ein bisschen mehr vor die Tür gehen. Das möchtest du jetzt oder musst du jetzt mal für dich implementieren, weil ich werde ja auch nicht jünger und die Gesunderhaltung, ja, passiert ja auch nicht von alleine. Also habe ich mich nochmal hingesetzt und habe mich gefragt, okay, wie kann ich das richtig bauen? Und es gibt ein Computerspiel oder eine Computerspielserie, ist die Fallout-Serie. Da geht es immer um Attribute. Es gibt es auch in anderen Spielen. Aber das Schöne bei dieser Fallout-Serie ist, dass dort es so einen Ausdruck gibt, nämlich You are special, also du bist besonders. Und special steht für verschiedene Attribute. Also für Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Also habe ich mir gesagt, ich baue mir das einfach nach. Das heißt, ich habe jetzt mir diese Attribute genommen und habe dann einzelne Handlungen damit verknüpft. Also Buch lesen zum Beispiel ist gut für Intelligenz, draußen spazieren gehen ist gut für Ausdauer oder für Beweglichkeit, Hanteltraining ist gut für Stärke. So, und dann bin ich ein großer Freund von Zufall. Also habe ich gesagt, ich mag ja Tarotkarten, also baue ich das so ähnlich auf. Das heißt, ich habe jetzt für jedes Attribut wie Stärke oder Beweglichkeit habe ich 5 mögliche Handlungen. Die mische ich jeden Morgen, dann ziehe ich für jede Kategorie eine Karte und dann kriege ich quasi für jede Karte, wenn ich die erledige, ein Token. Also klassisches Belohnungssystem, ne, so wie man früher in der Schule die Stempelchen bekommen hat, wenn man was gut gemacht hat oder beim Zahnarzt sich was aussuchen durfte, wenn man da ruhig war. So ein klassisches schönes Belohnungssystem. Und im ersten Durchgang, also in der ersten Variante, hatte ich das quasi mit Reagenzgläsern, wo man dann so kleine Steinchen reinwerfen kann, dass ich so eine Art Fortschrittsbalken habe. Fand ich dann aber auch ein doch bisschen unbefriedigend. Jetzt habe ich sechseckige Spielsteine und diese sechseckigen Spielsteine sind insofern schön, weil ich daraus immer neue Muster bauen kann. Das heißt, ich habe quasi nochmal ein Spiel im Spiel. Das heißt, mit jedem Steinchen, das ich bekomme, kann ich nochmal tolle Darstellungen bauen. Und das funktioniert sehr gut. Ich habe das also jetzt 3, 4 Wochen, glaube ich, habe ich das laufen und ich mache das nonstop. Ich habe das Ziel, von den 7 Karten im besten Fall 5 zu erledigen, im Mindestfall 3. 4 ist okay. Also mich da auch nicht jetzt zu zwingen, da jetzt die Karten um jeden Preis zu generieren. Also es ist jetzt nicht ein Selbstläufer, dieses Spiel, sondern braucht eine bewusste Auseinandersetzung. Aber mich bringt das auf jeden Fall voll voran, dass ich eigentlich dann eben mehr für meinen Körper tue oder auch einfach, ja, mehr sinnvolle Sachen auch mit meiner Freizeit anstelle oder gezielter anstelle. Ich formuliere es mal so, gezielter und nicht einfach nur nach Lust und Laune.
Und die Übungen, die dann da auftauchen, zu den jeweiligen Karten, die du ziehst, da stehen dann Tätigkeiten drauf, die du sonst auch gern machen würdest, beziehungsweise für dich individuell maßgeschneidert hast und nicht nur irgendetwas. Also, dass dieses Spiel jetzt von anderen einfach anwendbar wäre. Angenommen, du gehst in die also Massenproduktion in Anführungsstrichen, dann müssten die damit leben, erstmal, was du für dich da rausgearbeitet hast, vom Hanteltraining bis.
Ja, absolut. Ich meine, ich habe das auf LinkedIn ja auch geteilt, voller Stolz, dass ich das entwickelt habe. Und ein Freund meinte auch gleich, ach, der würde das ja sofort so kaufen, wo ich gesagt habe, naja, es wird ein bisschen schwierig, weil das ja komplett auf mich und meine Bedürfnisse entsprechend zugeschnitten ist. Also ich habe hier sowas, ne, Liegestütze, mache über den Tag verteilt, wiederholt eine angemessene Anzahl von Liegestützen. Wiederholt heißt dabei 2 bis 5 Ausführungen. Angemessen bedeutet, dass du eine Beanspruchung spürst. So, es gibt vielleicht Leute, die würden sagen, das ist mir jetzt viel zu allgemein, ich brauche da eine genaue Anzahl, wie viele Liegestütze das sind. Oder die sagen vielleicht auch, Liegestütze mache ich eh schon, ich brauche diese Karte nicht. Also es ist ja jetzt komplett auf mich zugeschnitten und auch in der Formulierung so, dass ich mich dadurch einerseits eingeladen fühle, aber auf der anderen Seite nicht gezwungen. Weil wenn da jetzt stehen würde, Robert macht jeden Tag, weiß ich nicht, 200 Liegestütze, hätte ich schon keinen Bock drauf. Aber so habe ich das für mich so formuliert, dass ich sage, ja, damit kann ich gut arbeiten.
Okay. Ja, sehr schön. Und mich interessiert natürlich noch, was ist der Unterschied, wenn du das machen würdest, also ohne Spiel? wie gelingt sozusagen die Überlistung oder wie gelingt die Überwindung des Widerstandes oder wie kommst du überhaupt ins Handeln und ins Tun? Also was ist der Unterschied von Nichtspiel zu Spiel? Wie würdest du das erklären?
Du meinst jetzt, wenn ich es ohne Spiel machen würde oder warum das Spiel einen Unterschied macht?
Ja, vielleicht sowohl als auch. Also mich interessiert ja immer, oder ich habe mit Menschen zu tun und ich kenne es selbst natürlich auch, dass es manche Dinge weiß ich, die tun mir gut und ich mache sie aber zu wenig oder gar nicht und kann mich dann hinterher ärgern, heute wieder nicht gemacht, sozusagen. Ja? Und das Spielerische scheint ja für dich oder auch für andere Menschen diese Schwelle ins Handeln zu kommen, niedriger zu machen. Und da würde mich noch mal so interessieren, wie du den Unterschied erklären würdest. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt gefragt, aber.
Ja, okay. Ja, aber ich glaube, ich habe trotzdem eine Antwort drauf. Also in Bezug auf, wie würde ich das machen, wenn ich das Spiel nicht hätte?
Genau.
Ist meine ganz einfache Antwort gar nicht. Also zumindest jetzt nicht mit dieser Regelmäßigkeit. Ich habe natürlich in der Vergangenheit, bin ich mal ins Fitnessstudio gegangen, ich habe auch Yogakurse besucht, ich habe ja Kampfkunst eine Zeit lang gemacht und solche Sachen sind ja gut für eine Regelmäßigkeit, also das in einer sozialen Gruppe zu machen. Aber das ist ja meistens immer nur einmal die Woche. So. Und es kostet Geld und du musst irgendwo hin. Und mir ging es ja darum, sowas wie ne, jeden Morgen 10 Liegestütze in Anführungszeichen zu machen. Das Problem ist aber, wenn ich mir vorstelle, ich würde jeden Morgen 10 Liegestütze machen und danach vielleicht noch 10 Kniebeuge und so weiter, das wäre mir einfach zu stumpf. Das wäre mir einfach zu langweilig. Ich brauche irgendwie so einen Überraschungsmoment. Und das Spiel, so wie ich es gebaut habe, hat eben dieses Überraschungsmoment. Ich weiß natürlich, was drin ist im Kartendeck, aber ich habe jeden Tag was Neues. Und für mich ist es auch weniger, dass ich jetzt dort diese Sportaktivitäten mache oder ein Buch lese oder eine Zeitschrift lese oder irgendwelche Sachen auf dem Rechner sortiere und aufräume, die irgendwie sinnvoll sind, sondern ich sage, mein Ziel ist ja, dass ich diese Karten erfüllen möchte. Das heißt, eigentlich ist das Wesentliche nicht die Aktivität, sondern die Karte, dass ich sage, ich habe Bock, dass ich Punkte sammle. Ich habe ja auch da so einen gewissen Ehrgeiz. Also ich habe auch, früher hätte ich vermutlich gesagt, alles unter 7 von 7 Karten am Tag ist schlecht. Ne? Und dann hätte ich mich quasi da durchgezwungen. Aber hier sehe ich das eher als unterstützende Einladung, weil ich möchte das ja machen und die Karten machen es mir leichter, weil ich immer sagen kann, ja, ich habe jetzt hier 3 von 7 Karten erledigt oder 4 von 7 oder ich hatte auch mal 7 von 7 Karten und dann kriege ich lustige Klötzchen und kann was bauen. Und das nimmt den Druck raus, also allein schon, dass ich ein Spiel draus gemacht habe, macht eine radikale Bedeutungsverschiebung von, das ist jetzt irgendwie ernst, ich muss was für meine Gesundheit tun, ich muss was für meine optische Attraktivität tun, ich muss irgendwie beruflich erfolgreich werden oder irgendwas, wo ich sage, nee, auch wenn das mit externer Motivation arbeitet, weil ich ja Belohnungssteinchen für kriege, bockt es einfach. Es macht einfach mir Freude, diese Sache zu tun, dieses Spiel zu spielen. Und das ist, glaube ich, eine gute Kombination einfach aus intrinsischer und extrinsischer Motivation, die ich mir da selber gestrickt habe.
Okay. Ich hoffe nicht, dass du noch mehr für deine optische Attraktion machst.
Jetzt schmeichelst du mir wieder, KD.
Ja, aber ich habe jetzt natürlich die Strategie der Musterunterbrechung angewendet. Weil du warst ja so schön im Erzählen und im Ausführen, dass ich gedacht habe, vielleicht könnte eine kleine Musterunterbrechung jetzt gut tun. Was mir bei deinen Ausführungen noch aufgefallen ist, ist, dass du gesagt hast, dass es dir Spaß macht, diese Aufgaben zu erfüllen. Und da habe ich so gedacht, inwieweit macht das einen Unterschied? Letztendlich sind es ja selbstgestellte Aufgaben, die jetzt quasi per Zufall zugewiesen werden. Und statt diesem Spiel könnte ja auch deine Partnerin dir oder wer auch immer dann das machen würde, diese Aufgaben zuweisen. Also anstatt des Spiels würde die zufällig auswählen und sagt, Robert, heute Morgen 10 Liegestütz bis zur äußersten Kraftanstrengung oder irgendwie sowas. Inwieweit würde das einen Unterschied machen, wenn das jemand anders wäre, also ein Mensch quasi in einer gelebten Beziehung die Anweisung dann geben würde und nicht das aus dir selbst, zwar mit Hilfe des Spieles, aber Ja, also wird es einen Unterschied machen für dich.
Ich glaube, Kadi, du erinnerst dich noch an meine Praktikumszeit und bist deswegen nicht überrascht, wenn ich sage, dass es natürlich einen Unterschied macht, allen voran, was mein Autonomiebedürfnis angeht. Also in dem Moment, wo es jemand anders sagt, also wenn die Person das mir so sagt, wie ich es gerne hätte und ich quasi mir selber den Ball dann über eine zweite Person über Bande zuspiele, dann ist das natürlich ähnlich wie das Spiel. Wenn du natürlich jetzt jeden Morgen mir eine WhatsApp-Nachricht schreibst und sagst, so Robert, du machst jetzt mal 50 Liegestütze oder du machst mal dies oder das oder jenes, glaube ich, steigt die Wahrscheinlichkeit ziemlich schnell, ziemlich stark, dass ich mich fremdbestimmt fühle, in meiner Autonomie beschränkt und dass ich sage, KD, du kannst mich mal, mache ich nicht.
Okay, das hätte ich genauso erwartet. Deswegen habe ich bisher auch darauf verzichtet, dir diese morgendlichen WhatsApp-Nachrichten zu schicken.
Aber auch da kann es ja Menschen geben, denen das hilft. Also.
Ja, absolut. Und das andere, was mir so aufgefallen ist, ich kenne Menschen, die haben vielleicht ein Spiel und spielen das und kriegen dann auch Aufgaben zugeteilt und haben dann auch irgendwie einen Punktescore oder sammeln da Tokens. Und sind dann vielleicht aber, da sie ja alles allein machen, mit den zugewiesenen Aufgaben nicht ganz so zufrieden. Oh, heute Morgen, nee, ich bin noch so müde und oh nee, jetzt noch Liegestütz, das mache ich heute nicht. Ich sag mal, da würfel ich nochmal. Also ich lasse den Zufall nochmal wirken. Also sich sozusagen dann selbst betrügen, in Anführungsstrichen, sich aus der Affäre ziehen, wie immer man das sprachlich formuliert. Wie kriegst du da die Konstanz hin, dass du das nicht selbst für dich dann so ummodelst und sagst, ach nee, Liegestütz nicht, ich lese lieber ein Buch heute Morgen?
Ich mach's halt einfach nicht. Also ich bin einfach so konsequent, dass ich halt Karten ziehe. Es gibt ein, zwei Karten, die mir erlauben, quasi nochmal eine neue Karte zu ziehen. Also ich habe eine Karte Kurzgeschichte schreiben und da steht dann drauf, ja, Robert, wenn du jetzt heute gar keinen Bock hast, eine Kurzgeschichte zu schreiben, zieh halt für die Kategorie eine andere Karte. Aber dann ist das explizit erlaubt. Ansonsten mache ich das nicht. Und wenn da eine Karte ist, die mir nicht gefällt, zum Beispiel selbst kochen. So, und ich habe halt an diesem Tag keine Lust zu kochen oder dergleichen, dann lebe ich halt damit, dass ich den Punkt nicht kriegen kann. Es wäre was anderes, wenn ich fest zum Abendessen verabredet bin. Also wenn klar ist, ich kann jetzt irgendwie heute nicht kochen, es ist ausgeschlossen, dann würde ich mir die Freiheit nehmen, aufgrund der externen Umstände diese Karte nochmal zu rotieren. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass ich sage, ah, ich habe halt keinen Bock, Hanteltraining zu machen. Hanteltraining liegt heute hier aus. Ich will lieber Liegestütze machen. Also hoffe ich, dass ich jetzt Liegestütze aus dem Ding ziehe. Nee, dann habe ich halt Pech gehabt. Und das Spannende ist ja, und das freut mich persönlich sehr, dass ja dieser ganze Prozess, den ich jetzt ja 3, 4 Wochen jetzt schon durchführe, ja auch mich dazu einlädt, auch unabhängig von den Karten mehr die Sachen zu tun. Also heute liegt hier. Ne, fürs Attribut Intelligenz liegt Zeitschrift lesen. Aber ich bin heute mit der Bahn gefahren und habe ein Buch gelesen, obwohl Buch lesen heute gar keine Punkte gibt. Weil es könnte ja auch sein, dass ich sage, nee, ich lese heute kein Buch, weil heute gibt es ja für Buch keine Punkte. Warte ich, bis ich es morgen gezogen habe oder so. Aber es erhöht insgesamt mein Aktivitätsniveau und manchmal mache ich neben Hanteltraining noch andere Sportübungen, einfach weil ich quasi diesen Anstoß hatte. Und von dem her geht es da in erster Linie darum, ich sag mal, die Initialzündung zu realisieren, weil in dem Moment, wo ich einmal am Tun bin, dann bin ich eigentlich auch ganz gut unterwegs, aber diesen Schritt über den Rubikon, dafür habe ich mir quasi dieses Hilfsinstrument gebaut.
Finde ich eine sehr gute Idee, spricht mich auch total an. Ich habe ganz viele Ideen, was man damit noch so machen könnte. Aber ich finde es auch gut, dass du jetzt schon mittlerweile über diesen Punkt hinaus bist, nicht nur für externe Belohnungen, auch was Sachen einfach aus dir herauszumachen.
Zum Glück habe ich dein Zwinkern jetzt gerade noch gesehen, wo ich weiß, okay, du ziehst mich gerade wieder wohlwollend durch den Kakao. Aber das ist insofern ein spannender Punkt, den ich nochmal kurz aufgreifen möchte, weil ja gerade in den sozialen Medien, du weißt ja, ich bin ja ein großer Hassliebe-Freund von LinkedIn, ja häufig immer so extrinsische Motivation schlecht geredet wird und intrinsische Motivation in den Vordergrund gestellt wird, wo aber die meisten Leute gar keine Ahnung haben von intrinsischer Motivation. Ja, da sagen sie mal, das muss aus dem Inneren herauskommen. Wenn ich ein gutes Gefühl hinterher habe, dann ist das super. Wo ich sage, ja, auch ein gutes Gefühl ist keine intrinsische Motivation, sondern ist extrinsische Motivation. Und Also erstens ist da häufig die Ahnungslosigkeit, was diese motivationalen Unterschiede anbetrifft, und zweitens eine Verteufelung von extrinsischer Motivation, die aber ja genauso ihre Berechtigung hat wie intrinsische Motivation. Ich glaube, es gilt halt nur einfach, dort für sich einen bewussten Umgang zu finden, also mir zumindest. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese extrinsischen Marker hier habe, weil dann kann ich immer schauen, na, wie viele Marker habe ich jetzt gesammelt, und irgendwann kann ich eine Bildergalerie machen mit all den Bildchen, die ich gebastelt habe, und kann zeigen, schaut mal her, Woche für Woche für Woche für Woche, und hier habe ich mal 47 Tokens gesammelt. Das wäre das Maximum, dass ich 7 mal 7 Steinchen auslegen kann. Und das ist eine super Sache.
Okay, wunderbar. Vielen Dank für diese nicht nur schöne Geschichte, sondern auch für die praktischen Hinweise, die jede Person ja auch für sich vielleicht nochmal nutzen kann, die über den besagten Rubikon kommen möchte. Und dann kommt sie in die Handlung und ins Tun und kann für sich auf unterschiedlichen Ebenen was tun. Will das nicht nochmal alles aufführen, aber finde ich ja sehr schöne unterschiedliche Sachen auch, die du dir da ausgesucht hast. Also gibt ja nicht nur Sachen, die jetzt den Körper formen, deine optische Attraktivität noch ins Unermessliche steigern sollen, sondern oder können, sondern eben auch innere Auseinandersetzungen, Kurzgeschichte schreiben, die Gedanken ordnen, vielleicht innehalten, vielleicht ist irgendwie eine Art Meditationseffekt auch dabei.
Genau, mit anderen Leuten in Kontakt zu gehen.
Genau.
Ich habe auch eine Karte, ne, mal den Kontakt halten, in Verbindung gehen. Kontakt liegt heute aus. Habe ich jetzt uns schon zugeordnet, weil wir einen Monat nicht gesprochen haben und wir uns spontan für die Podcast-Folge entschieden haben. Ne, die Karte heißt in Verbindung gehen, Kontakt halten. Lasse mindestens einer Person Aufmerksamkeit zukommen, mit der du heute nicht standardmäßig Kontakt hättest.
Das bin ich ja.
Das bist du. Ich
Das
habe es
bin
nicht
ich
nur
ja.
fürs Token getan, KD.
Okay, du darfst dich aber jetzt belohnen.
Ich, ja, das auf jeden Fall.
Okay, das war mir klar, dass du das nicht vergisst.
Ja. Das
Ja,
Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
genau. Ja, sehr schön. Und dann habe ich noch etwas vorhin von einem Musikfestival gehört, das du besucht hast. Und da hast du auch, glaube ich, besondere Erfahrungen gemacht. Und ich bin ganz neugierig und möchte daran teilhaben.
Genau, Musikfestival war es nur zur Hälfte. Es war insgesamt ein auch Selbsterfahrungsfestival, also sowohl mit musikalischen Anteilen als eben auch mit Workshops, Vorträgen und dergleichen. Und ich hatte schon angedeutet, dass wir so einen kleinen Rückgriff machen auf Anfang des Jahres, wo ich ja erzählt hatte von meinen ersten Drogenerfahrungen. Da setze ich einfach nochmal den Disclaimer für die Leute, die jetzt vielleicht erst bei dieser Podcast-Folge zuschalten, dass ich oder wir ja keinesfalls Drogenkonsum verherrlichen oder den Gefahren keine Bedeutung beimessen, sondern dass meine Auseinandersetzung jetzt ja mit fast 40 Jahren, sag ich mal, dass der viel vorausging von dem Psychologiestudium, körpertherapeutischen Selbsterfahrungen, anderweitigen Selbsterfahrungsformaten und so weiter und so fort. Das heißt, ich sensibilisiere für einen bewussten Umgang mit Substanzen, wenn das entsprechend getan wird. Aber neben Substanzerfahrungen, die ich da auf diesem Festival gemacht habe, gab es auch, ich meine, andere Selbsterfahrungsformate, wo ich auch ein paar Sachen erzählen könnte. Jetzt ist für mich die Frage, KD, interessieren dich zuerst wieder, ich nenne es mal, die Drogengeschichten? Oder sagst du, nee, wir fangen mal an mit den normalen Selbsterfahrungen, die vielleicht auch Leute so oder so ähnlich machen könnten, wenn sie an Drogen nicht, gar nicht interessiert sind?
Ja, ich kann das natürlich jetzt entscheiden, aber mach es doch einfach so, was dir jetzt näher ist, so im Inneren.
Okay. Mir ist tatsächlich das Substanzlose gerade ein Ticken näher, weil das vielleicht nochmal zugänglicher ist, auch für mehr Menschen. Vielleicht hast du schon mal von dem Format Heldenreise gehört. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, KD nickt. Das Format Heldenreise gibt es in verschiedenen Formen. Ich habe das ja 2023 schon mal gemacht, in Verbindung mit Tarotkarten. Vielleicht haben wir da sogar hiervon gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr.
Haben wir.
Es gibt auch eine einwöchige Form, also da gibt es ja verschiedenste Szenarien. Und aus dieser Heldenreise gab es dort eben ein Workshop-Angebot, wo es darum ging, quasi einen Tanz zu vollführen, der den eigenen Schatten integriert. Der Schatten wiederum wird einfach als, vereinfacht gesagt, Persönlichkeitsanteil oder Facette gesehen, die eben ja häufig kritisch ist, uns zurückhält, uns begrenzt, uns aber auch schützt. hat so verschiedene Funktionen. Und in dieser Übung ging es darum, letztendlich die eigene Sehnsucht mit dem Schatten, der uns daran hindert, diese Sehnsucht zu erreichen, zu verbinden. Und dafür haben wir dann quasi getanzt. Und das möchte ich jetzt gar nicht in dem Wie genau erläutern, einfach nur vielleicht als Beschreibung, dass das eine sehr spannende Erfahrung war, weil das dann letztendlich ein Abwechseln war dieser Anteile, also mit eigenem Ausdruck und dann letztendlich das Ganze zusammengeführt werden sollte. Also das quasi wie wenn zwei Personen sich von links und rechts auf einem Weg, sag ich mal, begegnen, die aufeinander zulaufen und so ähnlich war auch das konzipiert, sodass dann letztendlich eine Begegnung stattfand, wo beide Anteile miteinander verschmolzen sind. Und das war richtig intensiv, weil ich erstmal ja beide Seiten für sich getanzt habe und als dann quasi die so zusammen geklatscht sind, so fast so wie Magneten, da wurde mir echt kurz ein bisschen schwindelig. Ich habe gedacht, so huch, was passiert denn jetzt? Ne, musste mich kurz orientieren und dann war aber eine ganz neue Bewegungsqualität auf einmal möglich, die eben in dem Thema, was ich für mich bearbeitet habe, eben auf der einen Seite Weichheit und auf der anderen Seite aber auch Durchsetzungsstärke halt miteinander verbunden haben. Also auch da ging es ja jetzt für mich in meinem Erleben wieder um das sowohl als auch, eben um auf der einen Seite die emotional weiche Seite und auf der anderen Seite eben auch die Durchsetzungsstärke und Abgegrenztheit. Und das war eine sehr wertvolle Erfahrung, einfach dort körperlich auch beide Qualitäten zu erfahren.
Mit Drogen oder ohne?
Das war ohne.
Ach so, das war noch ohne.
Ja,
Okay.
ich habe ja gesagt, wir fangen in Anführungszeichen klein an oder
Ja.
mit den alltäglichen
Ja,
oder alltäglicheren Sachen.
das heißt ja nur, dass du auch diese Zustände, die eher drogennah sind, auch ohne Substanzen herstellen kannst.
Absolut. Finde ich ja auch erstrebenswert. Also das liefert jetzt eine gute Überleitung zu einer Veranstaltung, wo ich auch drin saß. Da ging es nämlich um die Integration von psychedelischen Erfahrungen. Also ja nicht nur, ne, Drogen werfen und gucken, was passiert, sondern auch zu gucken, wie kann ich das in den Alltag integrieren. Und ja, da wurde erzählt, dass in der westlichen Welt es zumindest von welchen aus anderen, sage ich mal, Sphären der Erde, es so gesehen wird, dass wir unter uns oder nee, über uns, über unserem Samenkeim, den wir haben, in uns tragen, wir eigentlich eine Betonschicht gießen und dass die Drogen quasi diese Betonfläche aufsprengen und dadurch wir letztendlich Raum zum Wachsen haben. Aber dass es eben auch wichtig ist, Wurzeln zu schlagen und nicht einfach nur dort eine quasi unterschiedsbildende Erfahrung nach der nächsten reinzuballern. Und ich fand es dann sehr eindrucksvoll, was manche Leute dort erzählt haben, weil da waren diejenigen dabei, die gesagt haben, ja, ich habe angefangen, Drogen zu nehmen und habe gleich mal im ersten Jahr, weiß ich nicht, 30 Mal mir irgendwas geworfen, wo ich mir denke, so, puh, also ich meine, ich habe da jetzt meine Anzahl durch dieses Festival unter anderem auch erhöht, aber immer mit großen Zeitabständen und einer bewussten Abwägung, nehme ich jetzt nochmal was oder nicht. 30 wäre also jetzt nicht mein Einsatz, nicht mein Ansatz. Und ja, dann gab es auch dasjenige oder das doch dasjenige Beispiel, so formuliere ich es mal, der dann quasi alles hingeworfen hat, ne, hat Drogen genommen, hatte eine bahnbrechende Erkenntnis, hat seinen Job geworfen, hat seine Beziehung beendet, hat eine Weltreise gemacht. Er hat dann auch gesagt, ja, das ist jetzt 3 Jahre her, kann ich nicht empfehlen. Also zumindest die Reflexion ist dann passiert, aber ich glaube, da ist einfach ein verantwortungsvoller Umgang mit derartigen Erfahrungsräumen wichtig. Ich meine, am Ende des Tages macht jeder seine Erfahrung, die er halt macht, aber ich finde es auf jeden Fall erstrebenswert, am Ende des Tages möglichst substanzfrei auch derartige Zustände erreichen zu können. Also darin übe ich mich ja dann auch durch mehr oder minder tägliche Praxis.
Ja, was mich gerade neugierig macht, ist die Frage, ich meine, du hast ja damals in dem Podcast Anfang des Jahres auch davon erzählt, dass es bei dir ja auch zu Veränderungen geführt hat in deinem Leben.
Korrekt.
Und was dann ja auch zumindest mit einem Umzug verbunden war, einem Stadtwechsel und so weiter. Und wenn du von diesem anderen Menschen da erzählt hast, der da 3 Jahre dann durch die Welt getourt ist, Arbeit aufgegeben, Beziehung etc. und dann selbst nach 3 Jahren zu der Feststellung kommt, ja, so günstig war das vielleicht auch alles nicht, was ich gemacht habe. und ich dich gehört habe dann Anfang des Jahres. Das heißt, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu starken Veränderungen in der Lebensgestaltung oder in der Lebensorganisation geschieht, also dass es zu großen Veränderungen kommt. Oder kann ich auch in dem Kontext Drogen nehmen und es geht eigentlich alles so weiter wie bisher?
Also, ich glaube, die Frage ist ja schon, in welchem Kontext nehme ich derartige Substanzen? Also bei mir war es denn ein sehr geschützter Rahmen mit hohem Selbsterfahrungsanteil, wo einfach Sachen halt aufgetaucht sind, die vielleicht auch so aufgetaucht wären. Also ich glaube, in dem Moment, wo jemand einfach komplett in seiner perfekten Mitte steht und er oder sie wirft Drogen, wird, glaube ich, danach nicht viel passieren, weil warum etwas ändern, was gut und richtig für einen ist. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen, die einfach Drogen wie Gummibärchen naschen, die also einfach im Partykontext, ne, tanzen gehen, sich dann was reinwerfen und eine gute Zeit haben, wo auch fraglich ist, dass, obwohl sie dann vielleicht dieselbe Substanz und vielleicht auch dieselbe Menge konsumieren, wie ich vielleicht in einem anderen Rahmen, dass sie dann dort irgendwelche bahnbrechende Erkenntnisse haben, sondern die haben einfach eine gute Zeit. Also ich glaube, das lässt sich nicht pauschalisieren, sondern hängt von den ganz individuellen Umständen ab. Aber es kann natürlich passieren, genauso wie jeder von uns eines Morgens aufwachen kann und einfach sich fragen kann, was mache ich hier eigentlich? Und dann einfach sagt, ne, ich werde jetzt LKW-Fahrer oder so. Also
Genau.
du eher als ich.
Absolut. Genau.
Weil du hast einen Führerschein, ich ja nicht, deswegen.
Ja, stimmt. Ja, also sowas, das könnte mir passieren, dass ich
Dass
irgendwann,
du LKW-Fahrer bist.
ja, LKW-Fahrer vielleicht gerade nicht, aber dass ich morgens aufwache und weiß, das Alte ist vorbei, das geht nicht mehr weiter.
Ja, also dafür braucht es ja nicht zwingend Substanzen, aber Substanzen können das Ganze eben beschleunigen und gerade deswegen finde ich es ja auch wichtig, ich will das jetzt gar nicht Gefahren nennen, aber einfach auch im Vorhinein für sich selber zu klären, wie offen bin ich denn auch für das, was dort passiert. Auf der anderen Seite lässt sich vielleicht auch sagen, in dem Moment, wo ich da jetzt gar nicht offen für bin, passiert es auch nicht. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Blickwinkel drauf, weil die Substanzen werden ja jetzt nicht, die zwingen einen ja nicht zu irgendwas.
Ja, aber ich wollte nur noch mal sagen, weil das Geschichten sind, wo ich, die jetzt erzählt wurden von dir, wo ich immer mithöre, wenn ich Drogenerfahrung mache in diesen Kontexten, dann führt es in jedem Fall zu massiven Veränderungen meiner bisherigen Lebensorganisation. Und da wäre eher auch für Menschen, die das überlegen, dass das nicht immer der Fall sein muss, sondern man macht vielleicht eine besondere Erfahrung, aber er lebt genauso im Äußeren weiter wie bisher.
Genau, das ist ja aus meiner Sicht die Kunst, dann ja nicht diesen Drogenerlebnissen also nachzurennen. Und ich meine, ich habe jetzt ja nach den Erfahrungen Anfang des Jahres habe ich jetzt ja weitere Substanzerfahrungen gemacht. Und die waren auch sehr eindrücklich oder sind sehr eindrücklich und bringen mich auch wieder weiter auf meinem Weg des Lebens. Aber eben zu sagen, okay, es ist eben nur ein Bestandteil des Weges und es ist nicht der Weg, weil es ist natürlich auch eine große Einladung, dort jetzt ständig da mir irgendwelche Drogen reinzuklopfen, weil die natürlich teilweise schon wirklich sehr eindrückliche Erfahrungsräume aufmachen und das verführerisch ist. Also das ist, ne, das möchte ich in keiner Art und Weise verharmlosen. Da gibt es teilweise also Substanzerfahrung, vielleicht kommen wir ja gleich noch zu, wo ich sage, phänomenal, also richtig großartig, richtig krass. Und wo ich dann auch mir selber sagen musste, okay, Robert, wir etablieren mal eine eigene Regel, nämlich, dass ich nicht häufiger als alle 3 Monate irgendwas nehme. So. Und teilweise noch drastischer, weil es einfach verführerisch ist. Und es gibt ja Leute, die werfen, keine Ahnung, jedes zweite Wochenende irgendwas, um eine gute Zeit zu haben. Ich meine, das ist ja, da brauchen wir jetzt ja gar nicht zu den illegalisierten Drogen gehen. Es gibt ja genügend, die machen jedes Wochenende Party und saufen sich weg. Also Alkohol ist ja unsere Volksdroge, aber ist ja in meinen Augen also mindestens genauso gefährlich, rein faktisch sogar gefährlicher, weil es einfach viel mehr Auswirkungen hat. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. egal ob das Alkohol oder sonstige Drogen sind, für eine bewusste Auseinandersetzung, für einen bewussten Konsum und auch für ein vorsichtiges Herantasten.
Okay. Nun bist du ja aber, und so hast du dich ja vorhin auch gerade beschrieben, ein Mensch, der sich ungern abhängig macht und einen starken autonomen Anteil hat. Das heißt, wenn ich dir immer morgens WhatsApp-Nachrichten schreibe, heute Morgen 10 Liegestütz, dann das, dann das, dann das, dann wird es über kurz oder lang zur Reaktanz führen. Ich habe das eher so gesehen mit Drogen, dass ich ja auch mit der Droge eine Art Beziehungsgestaltung mache. Und wenn man so jemand hat wie du, dann und die Droge sagt, komm, ich vermittle dir wieder eine schöne Erfahrung heute, lass dich mit mir ein, nimm mich, ja, konsumier mich, dann und du machst dich eher, wärst eher ein Typ, der dann gern diesen Einladungen folgt. Oh ja, das wäre so toll, wenn ich mich jetzt dahin gebe und wenn du es mir schön machst. Dann kann das natürlich zu vielleicht Abhängigkeiten führen, zu unguten Phänomenen, die man sich damit einhandelt, wenn man das vielleicht zu oft macht. So. Jetzt bringst du ja von Hause aus diese starke Autonomie mit und wenn die Droge da liegt oder dich anspricht und wieder einlädt, dann könntest du ja sagen, ach nee, heute gerade nicht. Hab gerade was anderes vor, ist mir nicht so wichtig, ich möchte klar bleiben im Kopf und, und. Und wer das nicht mitbringt, das meine ich, das ist ja ganz interessant. Also wir haben früher so in meinen Selbsterfahrungen mit Drogen und mit Junkies haben wir dann das ganz konkret so gemacht, dass sie so Kommunikationsmuster, also Beziehungsmuster konkret, sagen wir mal, praktizieren mussten im Umgang mit der Droge sozusagen, als ob sie mit ihnen in Beziehung geht. Und wie ihre Kommunikation auch von Verführung und so weiter aussieht. Und wie konnten sie dann stabil sein und sozusagen selbstbewusst entscheiden, heute ja, aber morgen nicht.
Ja, und die Frage ist ja auch, die am Ende des Tages dahinter steht, also aus meiner Sicht zumindest, welchen Zweck erfüllt der Konsum? Also was ist das eigentliche dahinterstehende Bedürfnis? Und was sind vielleicht auch Wege, das auf anderem Wege zu erreichen? Also es ist ja auch, ich bin jetzt kein Suchttherapie-Experte, aber es ist da, glaube ich, auch immer Thema zu gucken, okay, welches Bedürfnis stillt denn die Sucht, welches Bedürfnis stillt die Droge und wie kann dieses Bedürfnis noch anderweitig befriedigt werden, um dadurch letztendlich auch eine Alternative zu schaffen, und dadurch auch die Substanz überflüssig zu machen.
Okay. Gut, ja, dann mal weiter. Aber es gab ja noch mehr Erfahrungen auf dem Festival.
Es gab noch mal, ich sehe schon, Kadir, soll ich dir mal schreiben nachher noch, welches das war, dass du nächstes Jahr einfach mitkommst, bei der Neugier, die ich da in deinem Gesicht strahlen sehe.
Wenn ich da nicht zu sehr auffalle, und
Ach.
weiß nicht, ob meine Altersklasse da vertreten ist.
Nee, das ist tatsächlich, ich will nicht sagen, von wegen, da sind jetzt überwiegend lebenserfahrenere Menschen da, aber du hast wirklich, also von Leuten Anfang 20, die sogar eher moderat vertreten, bis hin zu den Mit-30ern, bis Leute über 60, also hast du
Alles
alles
da.
dabei. Ja, und da könntest du sicherlich sogar ein Angebot machen und die Leute an deinen Erfahrungen, also der hypnosystemischen Arbeit teilhaben lassen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen und da guckt auch keiner komisch. Und das war insofern wertvoll. Ich überlege gerade, ich gucke mal kurz auf die Uhr, ob ich noch was von substanzfreien oder substanzgebundenen Erfahrungen erzähle. Ich bleibe mal noch bei substanzfrei, weil es auch da ja sehr viel zu entdecken gibt, was, glaube ich, für viele Menschen auch ausprobierenswert ist. Es gab nämlich auch Selbsterfahrungsangebote in Richtung Tantra. Also ja, eine fernöstliche, manche würden jetzt vielleicht sagen, Liebeskunst, es hat ja auch immer diesen Bezug zu Sex, aber es ist ja letztendlich noch darüber hinausgehend. Es hat ja auch am Ende des Tages was mit Lebensführung und Energieführung zu tun. Und das war auch spannend, einfach dort, und das ist tatsächlich, war für mich eine sehr ungewohnte Situation, halt mit, weiß ich nicht, 20, 30 Paaren in so einem Tipi-Zelt angezogen zu sitzen. Und dann sitzt halt der Lehrer vorne und sagt dir, wie du dann quasi dort miteinander in Kontakt gehst und dann atmest. Auch auch sehr spannend, letztendlich dort, ich sag mal, so eine halb gelebte Sexualität in einem Raum anderer Menschen zu leben, die das auch tun, aber ohne dass dann dort irgendeine Begehrlichkeit in irgendwelche anderen Richtungen entsteht oder du Angst haben müsstest, dass sich da jemand betatscht oder so, sondern dass einfach alle da bei sich bleiben und einfach auch dann diese Energielenkungserfahrung machen. Das war auch sehr, sehr spannend und auch wieder eine Grenzerweiterung, wo ich auch überrascht war, wie leicht mir das gefallen ist, weil es ja schon intim ist, dort mit anderen Menschen intim zu werden.
Intim zu werden, über das Atmen hinaus, oder hat das gemeinsame Atmen, das synchrone Atmen eher ähnliche ekstatische Verbindungszustände geschaffen?
Okay, jetzt möchtest du es genau wissen.
Naja,
Also du hast dich.
du hast ja jetzt, du hast ja für uns Zuhörer, ich nehme mich mal Zuhörer, ein Bild kreiert, wo 20 Paare oder 30 Paare angezogen zusammensitzen und zusammen atmen. Und jetzt sprichst du davon von intim werden. Ich möchte nur verstehen, was das dann heißt. Also intim werden auf welcher Ebene?
Das Setting war so, dass du dich dann in der sogenannten Yabyum-Stellung befindest. Das heißt also, die eine Person auf der anderen Person sitzt, du dich dann quasi miteinander körperlich betätigst. Also du reibst dich dann aneinander, ne? Du küsst dich vielleicht, du streichelst dich vielleicht. Das heißt, du pushst quasi das Erregungslevel, das Körperliche, um dann einfach, bevor du dann in Richtung Höhepunkt oder dergleichen dich bewegst, und ich meine, so exzessiv war das gar nicht, weil ja alle angezogen waren, aber um dann einfach mit einem erhöhten Erregungsniveau dann ins Atmen zu gehen, um dann diese Energie zu halten, weil nach der tantrischen Lehre, so dort, wie sie dort geteilt wurde, halt der Orgasmus eigentlich sehr viel Energie verpuffen lässt und quasi tantrischer Sex dazu führt, dass du diese Energie dann, die Chakren, ja, jetzt mache ich wieder das nächste Thema auf, die Chakren aber letztendlich nach oben ziehst und dadurch einfach dein Energieniveau insgesamt erhöhst und dadurch einfach auch die Spannung in der Paarbeziehung hältst, weil du eben dann nicht sagst, bumm, jetzt sind einer oder beide gekommen und dann ist irgendwie die Luft raus, sondern dadurch, dass du eben dann den Orgasmus wegatmest, vereinfacht gesagt, bleibt eben auch die Spannung zwischen beiden Partner, Personen, einfach bestehen. So, das ist
Ja,
jetzt
okay,
die genauere Beschreibung
ja.
dessen, was ich dort gemacht habe.
Ja, wunderbar, vielen
Oder
Dank.
wir dort.
Es geht ja gar nicht darum, was du da gemacht hast, im Sinne von wir bewerten das jetzt, sondern es geht ja darum, du sprichst ja was Zentrales und Wichtiges an. Und so wird es ein bisschen anschaulicher, als wenn das so ein bisschen so vage allgemein bleibt. Das kann so alles Mögliche an Ideen und Fantasien auslösen. Von daher vielen Dank für deinen Mut und für die Offenheit, die du hier gerade gezeigt hast. Ja, ist jetzt der Zeitpunkt da, zu den stoffgebundenen,
Zu den
zu den
Drogen zu
Drogen zu
wechseln.
wechseln.
Wechseln wir mal zu den Drogen. Wir waren ja in einer kleinen Gruppe dort, also mit ein paar Freunden. Hatten dann noch, ich sag mal, entferntere Freunde, die anderweitig auf diesem Zeltplatz unterwegs waren. Und wir sind in dieser kleinen Gruppe eben einfach gut unterwegs gewesen, haben auch gesagt, okay, heute Abend nehmen wir einfach mal was. Ja, weil da jemand ist, der jemanden kennt und dann hast du eben auch die Möglichkeit, da was zu nehmen. Und das war für mich insofern spannend, weil ja das jetzt erst meine zweite Drogenerfahrung war und die ja nochmal ein ganz anderes Setting hatte als die erste. Also in dem ersten gab es ja Leute, ne, die haben das gerahmt, die haben das instruiert, die waren nochmal nüchtern dabei, um quasi das Ganze zu begleiten. Und hier war es ja so, dass wir in der Gruppe gesagt haben, okay, wir werfen jetzt mal was und haben eine gute Zeit. Wo es natürlich dann diese Anteile in mir gab, wie ist das denn, wenn wir alle drauf sind? Ne, hat dann noch jemand eigentlich uns im Blick? Wie ist das, wenn jetzt was passiert? Wie kriegen wir das gut gehandhabt und dergleichen? Und das war auch gut, dass wir in dieser Gruppe ja auch diese Sorgen thematisiert haben, um einfach da sicher zu sein und prüfen zu können, ob wir diese Erfahrungen gemeinsam machen wollen. Und das haben wir dann entsprechend gemacht. Haben dann den einen Abend MDMA, was ja landläufig als Ecstasy bekannt ist und was ja in vielen Clubs und Schuppen geworfen wird, haben wir genommen und sind dann da über das Festivalgelände gelaufen. Und das Schöne ist, auf dem Festivalgelände war das jetzt eher typisch, dass da mal Leute irgendwie drauf waren und Das Spannende für mich war tatsächlich die unterschiedsbildende Erfahrung im Vergleich zum Frühjahr. Da hatte ich ja auch MDMA genommen. Hier hatten wir es jetzt ein bisschen höher dosiert. Und das hat die Wahrnehmung also komplett nochmal auf eine andere Ebene bezogen. Also ich war dann sensorisch viel sensibler und mein persönliches Highlight war tatsächlich bei so einer Feuershow. Da war eine Feuershow nachts um, weiß ich nicht, 22, 23 Uhr. Wir waren dann entsprechend durch die Substanz angeregt und haben uns das angeschaut. Und da war eine schwangere Frau, die einen Feuertanz gemacht hat. Und es passiert mir so schon manchmal im Leben, dass ich einfach schwangere Frauen sehe und mir denke, dass die einfach schön sind. Also nicht im Sinne von attraktiv, sexuell anziehend oder dergleichen, sondern die sind einfach schön, die strahlen einfach was aus, dadurch, dass sie eben neues Leben in die Welt tragen werden. Und das war jetzt noch mal intensiver, einfach da diese Schönheit dieser Frau dort zu sehen, gefolgt von einer wirklich fast kindlichen Begeisterungsfähigkeit, die ich hatte, weil dann war dann so ein Feuerjongleur. Und ich meine, jetzt im nüchternen Zustand hätte ich sicherlich gesagt, ja, das ist cool, was der macht, aber so war ich richtig, richtig hin und weg, als er da die Arme ausgestreckt hat und dann dadurch die Feuerkugeln sich noch ein bisschen weiter gedreht haben, wo ich mir dachte, wow, hast du das gesehen? Hab dann meine Begeisterung mit den anderen geteilt. Und der wirklich unterschiedsbildende Moment in dem Fall war dann, wir standen ein bisschen weiter hinten und dann hast du ja in der ersten Reihe Leute, die so auf dem Boden sitzen. Und dann stehen die auf. So, und ich weiß nicht, wie es dir geht, kennt man ja auch manchmal aus dem Kino oder Theater. Das Erste, was ich gedacht hätte, und ich habe auch gesagt, normalerweise habe ich gesagt, normalerweise würde ich sagen, ja, können die Leute da jetzt nicht aus dem Weg gehen, ich will was sehen, die stören. Das habe ich so formuliert. Und was aber aus mir herauskam, aus dem Inneren heraus, also das habe ich nicht umgedeutet, ne, oder gereframed oder wie man das ja so alles therapeutisch nennen könnte, sondern es kam aus meinem Inneren heraus, dass ich gesagt habe, ach guck mal, die Leute sind aber freundlich, die stehen auf und machen Platz, dass andere besser sehen können. Und ich dachte mir, what the fuck, was passiert hier gerade mit meinem Organismus, dass ich solche Sätze sage im Sinne von, guck mal, wie freundlich die sind, die stehen auf, die gehen weg, dass andere besser sehen können. Während ich normalerweise gesagt hätte, hier, die Leute stehen im Weg, können die nicht mal schneller aus dem Weg gehen, dass wir hier besser sehen können. Das fand ich einfach eine sehr schöne Bedeutungs- oder ja, Bedeutungszuschreibung oder einfach eine Wahrnehmungsverschiebung. Das fand ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Neben Phänomen, dass einfach wir auch in der Gruppe da nochmal viel ehrlicher miteinander geredet haben und viel, viel herzlicher oder aus dem Inneren herauskommt als ohnehin schon. Also es war wirklich faszinierend, was damit möglich ist oder möglich sein kann.
Ja, okay. Bin gerade so am Nachdenken innerlich. Mich haben so unterschiedliche Aspekte angesprochen und das, was ich jetzt gerade aufnehmen wollte, ist mir gerade entfallen. Ach so, jetzt habe ich es wiedergefunden. Also was mich ja seit langen, langen Jahren immer wieder beschäftigt, sind ja sogenannte Wirkfaktoren in der Beratung, in der Therapie. Und wann führt es zu wirklich dauerhaften und stabilen Veränderungen, die man nicht nur situativ so kurzzeitig dahin zaubert kann mit irgendwelchen Methoden, sondern bin dann ja irgendwann dazu gekommen, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, es muss irgendwie gelingen, dass die Bewertung von unserem inneren Empfindungs- und Bewertungsinstrument zu den Dingen, die wir erleben, eine andere wird. Und das ist dir ja gelungen eben in diesem Fall. Und ich habe ja nur so gearbeitet, also ohne Substanzzugabe oder Beimischung zu meinen sprachlichen oder Beziehungsinterventionen, die ich gemacht habe und mache. Da ist ja sowas passiert. Also diese Bewertung, die üblicherweise vielleicht früher schnell gekommen wäre, die Blödmänner da. Ja, blockieren das, jetzt bleibt doch sitzen, die Veranstaltung läuft noch irgendwie, hat so ein Ärger oder sowas, wird jetzt plötzlich aus dir heraus genauso, ich kann es gar nicht eher so therapeutisch nur ausdrücken, umgedeutet, also, oder neu bewertet im Sinne von, es regt dich dann nicht mehr auf. Also es ist nicht mehr die Störung, sondern die tun was Sinnvolles, was du auch noch gut findest. Und deine physiologischen Parameter bleiben dann auch eher im Normalbereich und schießen nicht hoch, weil da jetzt Ärger entsteht. Das finde ich spannend, weil das ist ja eigentlich von allen Beratungen für mich auf so einer Metaebene immer das Ziel. Ja, oder wenn man kommt und die Leute kommen, mein Chef ist aber ein Arschloch und das geht gar nicht mehr und sind da so einseitig negativ bewertend, dann versucht man ja auch unter Umständen, dass so, ja, auch wenn ihr Chef ein Arschloch ist, aber vielleicht kriegen sie für sich eine andere Perspektive hin. Also.
Das Spannende war aber, wie gesagt, dass es keine Umdeutung war im Sinne von, ich habe es nicht bewusst gedacht, sondern ich hatte quasi in Anführungszeichen nur diese andere Wahrnehmung. Ich meine, dadurch, dass ich ja klar bei Verstand war und dass ich ja steuerungsfähig war und ich ja letztendlich, ich sag mal, mehrere Ebenen in mir parallel wahrgenommen habe, wusste ich natürlich, wie würde ich das üblicherweise bewerten, wie würde ich das gerade sehen, wenn ich jetzt gerade nichts genommen hätte. Aber mit der Substanz konnte ich es nur so erleben. Ich konnte es quasi gar nicht so erleben, wie in Anführungszeichen früher, wie ohne die Substanz. Ich wusste es nur, aber ich hatte ein ganz anderes Erleben. Und was mir da tatsächlich auch dann in der Reflexion irgendwann mal einfiel, und vielleicht ist das ja auch ein Geheimnis deiner Arbeit, dass du ja wirklich mit deiner Sprache auch immer so würdigende und wertschätzende Rahmungen schaffst, wo Leute sich ja einfach maximal rein entspannen. Und ich meine, auf physiologischer Ebene entspannt MDMA, also mich auf jeden Fall auch total. Ich habe das auch körperlich gemerkt, wie ich da wirklich entspannt bin und wo ich mir dachte, so wow, so entspannt kann sich mein Körper anfühlen, ohne zu zerfließen. Und dann ist ja immer die Frage dann für mich ja auch im Nachgang, wie kriege ich das jetzt im Alltag hin, das einfach wieder so ähnlich zu erreichen oder mich da darin in Anführungszeichen hinzuarbeiten in die Entspannung. Was ich damit sagen will, ich glaube, KD, deine hypnotischen Sprachmuster, die du mitunter anwendest, sind vielleicht auch einfach ein guter Ersatz für MDMA. Also wer keine Drogen werfen will, lässt sich einfach von dir begleiten, weil deine Sprache zumindest bei mir auch in der Vergangenheit häufig schon so eine Entspanntheit ausgelöst hat, wo ich mir dachte, so, ha, das ist jetzt einfach angenehm und schön. Also,
Ja, vielen Dank nochmal zu hören. Ist durchaus ein Feedback, was ich relativ oft bekommen habe. Also wenn ich das will, dann und ich bin selbst gut drauf, dann passiert das aus mir, würde ich sagen, auch aus mir heraus. Dann muss ich das nicht bewusst mehr anwenden als eine Strategie. Von daher. Ja, aber das fand ich jetzt nochmal spannend und interessant, weil das ist ja die große Frage, wie schafft man diese das Eingebrannte im neuronalen System, das ist, dass man dann nicht nur also eine Wahlmöglichkeit hätte, die Bewertung so, das ist eine Störung, aufstehende Menschen sind eine Störung, oder aber es ist super, dass sie es machen, weil sie sind mit vielen für andere unterwegs, weil sie Platz machen. Und ja, wie das gelingt, zu diesen neuen Bewertungen zu kommen, das ist halt mein Thema, mit dem ich mich immer nach wie vor beschäftige. Und du sagst ja sogar, dass die Bewertung scheinbar durch die Substanz so gesetzt wurde, dass gar keine Wahlmöglichkeit mehr da war, weil die andere Alternative gar nicht spürbar war, erlebbar war, sondern es war nur diese Bewertung möglich von Liebe, positiv und ja.
Ist natürlich auch nicht endlos. Also, weil wir haben dann auch mal darüber diskutiert, warum werden eigentlich Menschen gefoltert, ne, um ja aus ihnen die Wahrheit zu bekommen oder dergleichen oder irgendwelche Informationen, wenn du denen einfach MDMA geben kannst und dann fragst du ganz freundlich hier, was ist eigentlich, ne, das Staatsgeheimnis oder dies, das, jenes. Und ich habe mich mal auf Wikipedia belesen, anscheinend haben ja auch die Geheimdienste damals mit MDMA und auch anderen Drogen ja experimentiert. Aber es ist nicht vollumfänglich so, dass dann quasi jegliche Grenzen oder Sicherungsmechanismen ausgeschalten sind. Aber ich habe mich zumindest als deutlich wohlwollender und weicher erlebt. Aber wie gesagt, ich fand das auch einen wohlwollenden Kontrast, weil ich ja, auch wenn ich da jetzt schon Jahre dran gearbeitet habe, immer ja noch, ich sag mal, eine sehr kritische Eigenheit habe, so formuliere ich es mal, und da diese andere Facette zu sehen und mich auch zu fragen, wie kann ich denn davon noch mehr kultivieren, um am Ende letztendlich beides zusammenzubringen, das war einfach eine schöne Erfahrung.
Ja, wunderbar. Da hast du ja wirklich einiges erlebt jetzt.
Ich kann noch was draufsetzen, KD, wir haben noch
Na
10
dann.
Minuten. Möchtest du noch was vom Festival? Da hätte ich quasi was zur LSD zu erzählen. Oder sagst du, nee, wir gehen noch mal MDMA eine Stufe weiter, dann wird es erzähltechnisch noch ein bisschen krasser.
Ach, ich kann das so schlecht entscheiden. Jetzt, ich würde eher sagen, ich hätte es dann gerne noch ein bisschen krasser heute.
Hättest noch gern ein bisschen krasser. Okay. Ein paar Wochen später gab es noch mal einen Kontext, wo ich MDMA genommen habe. Muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, weil eigentlich gesagt wird, dass dazwischen ungefähr 6 Wochen liegen sollten. Das mal so als Randinfo, die ich mal so jetzt in erster, ich sag mal, semi-wissenschaftlicher Auseinandersetzung aufgeschnappt habe. Aber wir haben uns nochmal in einem anderen Kontext dazu entschieden, was zu nehmen. Und also im partnerschaftlichen Kontext. Und da ist es ja so, dass ja diese Weichheit ja auch nochmal eine andere Form der Kommunikation ermöglicht oder eher dazu einlädt, nochmal, ne, wohlwollend, offen, vertrauensvoll miteinander zu reden. Und dann habe ich zwei, drei Sachen gesagt, unter anderem auch, dass ich es schön finde, dass meine neue Partnerin mich ja auch in ihren Freundeskreis mit einbindet und dergleichen. Und dann war quasi von jetzt auf gleich vollkommen der krasse Moment, dass nämlich mein Unterkiefer angefangen hat zu zittern. Also, ne, richtig selbstständig in einer Art und Weise, die ich jetzt gar nicht bewusst willentlich nachmachen könnte. Und ich sag mal, dass bei meinem Körper irgendwas zittert, ist mir jetzt nicht Neues. Wir hatten ja schon gesprochen über Bioenergetik und körpertherapeutische Verfahren. Deswegen war mir das bekannt. Ich war da auch entspannt und fand das gut, dass mein Unterkiefer zittert. Und dann kamen aber mir verschiedene Bilder und Erfahrungen, wo man sich jetzt drüber streiten kann, wie viel davon war jetzt richtig und wahr und war es nicht einfach nur eine Konstruktion des Gehirns. Aber für mich war da einfach der Gedanke, weil ich mich gefragt habe, okay, warum reagiere ich da gerade so, so körperlich drauf, dass es quasi mal überlebensnotwendig war, dass ich quasi dort mit eingebunden wurde von meinem Gegenüber. Und dass es mal eine Zeit gab, wo ich auf der Flucht war und dann entsprechend kurz vorm Verhungern war und ich dann quasi eingeladen wurde in das Dorf und gepflegt und versorgt wurde, weil ich ansonsten dort vermutlich draufgegangen wäre. Das heißt, ich hatte da gefühlt, so habe ich es ja erstmal wahrgenommen, eine Eingebung von einem früheren Leben, das quasi bis in mein heutiges Leben nachgewirkt hat, dass sich halt dann durch diese Erfahrung, die wir da geteilt haben, in dem Raum gelöst hat, und dadurch mich jetzt leichter durch mein Leben gehen lässt. Und das war schon ein bisschen abgefahren. Richtig abgefahren. Also richtig krass.
Ja gut, da wir jetzt nur begrenzt Zeit haben, das könnte ich mit dir oder würde ich gerne mit dir nochmal weiter diskutieren, weil die Frage ist, inwieweit sind das alte Erlebnisse? Also es gibt ja viele Menschen oder denen ich auch begegnet bin, die ganz klar sagen, ich habe früher mal gelebt, im Mittelalter beispielsweise, und setzen sich dann mit dieser Zeit auseinander und suchen da nach ihrem Ich oder nach ihrem Leben, nach zentralen Erfahrungen, die heute noch nachwirken. Ist das dann, ich sage mal, wirklich real, also dieses Leben damals, also hat das sozusagen stattgefunden, hat diese Episode, die du gerade berichtet hast, wirklich für dich stattgefunden? Oder aber macht das das Gehirn jetzt neu, diese Geschichte? Zwar mit alten Bildern, weil du natürlich auch weißt, du kennst so Geschichten aus Filmen und so weiter. Also wird das aktuell eher neu zusammengesetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe nur noch mal so die beiden Seiten, die beiden Zentralstandpunkte, die sich vielleicht widersprechen, dazu benannt, ja.
Ich würde da noch eine dritte hinzufügen, weil ja epigenetische Forschung immer mehr deutlich macht, wie ja gewisse Themen transgenerational weitervererbt werden. Also dass letztendlich traumatische Erfahrungen von unseren Eltern, Großeltern, Generationen sich ja auch tatsächlich biologisch widerspiegeln. Gibt es ja tatsächlich mittlerweile auch Studien, die das belegen, wie sich Erbgut verändert und dergleichen. Und eine dritte Sichtweise wäre ja gar nicht, dass ich das jetzt faktisch war, also ne, da bräuchte ich ja auch das Hilfskonstrukt der Seele, sondern dass es ja auch sein könnte, dass in meiner Ahnengeschichte irgendjemand das gemacht hat und das quasi durchgeschlagen ist. Weil ich habe mich tatsächlich auch sofort gefragt, Ja, kann es nicht auch einfach jetzt eine Konstruktion des Gehirns sein, aber dann frage ich mich, warum muss dieses Gehirn ja quasi so eine alte Geschichte konstruieren, wenn ich das ja auch mit gewissen anderen, ich sag mal, Lebenserfahrungen meines jetzt faktischen Lebens sein kann, also im Sinne von Occam's Razor, warum jetzt eine Geschichte konstruieren von früher, anstatt einfach zu sagen, okay, Robert, du hast in diesem Leben, hast du diese und jene Erfahrung gemacht und da kann ich die Erfahrung tatsächlich auch verknüpfen mit gewissen Events. Also warum das Ganze dann über Bande spielen, wenn die gar nicht notwendig wäre. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich auch noch betrachtens- und erforschenswert finde und wo du, glaube ich, recht hast, dass der jetzt für die letzten 5 Minuten zu viel ist.
Ja, ich glaube, weil das Gehirn Geschichten sich konstruiert, beispielsweise im Schlaf, also im Traum, das ist mir passiert, ist mir gerade noch mal eingefallen, wo du es erzählt hast. Ich hatte es völlig vergessen, musste mich quasi eben gerade noch mal anstrengen, das genau zu erinnern, weil das für mich ein wahnsinniges, tiefgreifendes Erlebnis war, was ich da hatte. Ganz ohne Drogen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zum Abendessen ein Glas Wein getrunken hatte, aber da würde ich was sagen. Ich bin dann irgendwann, ich weiß nicht, nicht so wirklich wach geworden. Also ich wurde so ganz langsam wach. Also das Wachbewusstsein kam so ganz langsam. Ich war eigentlich noch in dem Traum und habe selbst, also mit so minimal Wachbewusstsein, konnte ich erleben, was da passiert in mir. Also ich habe festgestellt, dass ich ganz doll geweint habe im Schlaf. So, also das konnte ich so sehen und ich habe auch dieses Angstgefühl gespürt. Also, und Hintergrund war, also im Traum war es so, dass ich, das weißt du, das habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, meine Mutter ist ja sehr früh gestorben, da war ich 5 letztendlich, als sie gestorben war. Die war aber immer vorher schon weg im Krankenhaus und so weiter. Und plötzlich war meine Mutter wieder da. Also die lebte an dem Ort quasi, wo sie früher gelebt hatte, bevor sie gestorben ist. Ich war nicht da. Auch mein Vater ist auch schon sehr lange tot. Der lebte auch und wollte in Kontakt treten mit meiner Mutter. Die hatte aber kein Smartphone. Jedenfalls wusste ich die Nummer nicht von ihr. Und dann habe ich meinen Vater angeschrieben und der hat mir die Nummer nicht gegeben. Und dann war ich in einem Zustand von Panik, Hilflosigkeit. Ich wollte unbedingt Verbindung zu meiner Mutter haben. Jetzt war die ja wieder da und ich wollte ihr ja zeigen, dass ich irgendwie auch da bin. So. Und dann, wie ich dann im Traum, ich sag mal, alle möglichen, also Leute, die mir dann irgendwie einfielen, wo ich auch mich gewundert habe, wer da alles so aufgetaucht ist, die ich um Unterstützung gebeten habe, mir zu helfen, in Kontakt zu kommen mit meiner Mutter. Und das war dann so in so einer Traumphase, das kennst du wahrscheinlich auch, man kriegt das schon mit, aber man ist da noch ganz intensiv involviert. Ich war auch wirklich am Weinen, ich hatte total halt verheulte Augen dann. Und in dieser Geschichte, sage ich mal, wie immer die jetzt passiert ist in mir und von meinem Gehirn, war mir plötzlich ein Muster ansichtig geworden. In Anführungsstrichen, wie ich andere Menschen, ja, man könnte sagen, fast benutzt habe in der Vergangenheit, um mir Kontakt zu meiner Mutter herzustellen. So, und jetzt gar nicht unbedingt, wenn ich es mal so ein bisschen metaphorisch sehe, nicht unbedingt Kontakt zu der Lebenden, weil sie war ja nicht mehr am Leben, aber zu diesem lebenden Mutterteil in mir. Und da war mir plötzlich völlig klar, so ein. Das konnte ich dann einfach so sehen. Das war mir fast ein bisschen unheimlich, wie klar ich gesehen habe, wie ich mich in Frauen gegenüber, in Frauenbeziehungen in meinem Leben irgendwie verhalten habe, dass ich die immer irgendwie benutzt habe, also jetzt benutzt in Anführungsstrichen, um irgendwie mit meiner Mutter in Kontakt zu kommen. Also die Art des Umgangs, aber auch Männerbeziehungen, immer irgendwie braucht die scheinbar andere, weil ich das nicht geschafft habe, unmittelbar jetzt im Traum mit meiner Mutter in Beziehung gehen zu können. Und das war für mich eine wahnsinnige Erkenntnis. Die hatte ich jetzt gerade aktuell nicht in meiner Aufmerksamkeit, aber durch deine Geschichten und Drogenerfahrung ist die mir eingefallen. Was ich damit sagen will, ist, neben der Geschichte an sich, dass wir eben im Traum beispielsweise, und so würde ich mir das auch vorstellen, Im Traum sind ja auch andere Vernetzungen neuronal möglich. Dadurch entstehen ja Verbindungen, die sonst normalerweise nicht so zusammenkommen. Mit meiner laienhaften Vorstellung, wie Drogen wirken, könnten die auch neue Vernetzungen, gewisse Verbindungen blockieren, andere aktivieren und erregen, sodass auch neue Geschichten erlebbar werden, fühlbar werden und so weiter. Dass das möglich wird, um etwas anderes, was nicht so leicht ansichtig ist für uns, dass das uns auf so einem anderen Wege plötzlich möglich wird, was zu erkennen, was zu sehen, was wir mit so bewussten Methoden gar nicht erleben können. So, jetzt höre ich auf.
Ja, ich meine, du hast mich ja schon nicken sehen. Also das unterschreibe ich sofort. Das hatte ich ja, glaube ich, auch bei unserer Frühjahrsfolge erzählt, dass natürlich viele eindrückliche Erfahrungen, die ich gemacht habe und die auch irgendwie sehr abgefahren schienen, dass ich auch mal geguckt habe, wo ist der reale Bezug? Warum habe ich diese Erfahrungen so, wie ich sie habe? Und ich meine, da bin ich jetzt auch noch nicht im Abschluss mit dieser frühere Leben oder nicht frühere Leben Erfahrung, weil ja auch immer die Frage besteht, okay, was mache ich denn jetzt hier in meiner jetzigen irdischen Existenz damit. Aber ich bin auf jeden Fall immer überrascht, wie einfach sich meine eigene Wahrnehmung verändern kann. Also mit den einzelnen Substanzen, auch mit anderen ja Übungen. Ich hatte jetzt ja erzählt von diesem Schattentanz, Meditationsübungen. Ich meine, da probiere ich mich ja gerade mit verschiedensten Sachen aus und bin wirklich einfach fasziniert, wie einfach dort die Wahrnehmung also modulierbar ist und was es da einfach für unterschiedliche Qualitäten und Facetten gibt. Und das ist vielleicht ja so der Punkt, mit dem wir heute enden können, dass einfach so, wie wir durch die Welt gehen, ja nicht zwingend die Art und Weise sein muss, wie wir durch die Welt gehen müssen, sondern dass wir ja die Möglichkeit haben, dort auf verschiedenste Art und Weisen unseren Umgang mit der Welt zu beeinflussen.
Unbedingt. Eine Erfahrung noch, ich habe vor kurzem von jemandem eine E-Mail bekommen, die mich berührt hat. Also die Person ist bei mir ziemlich stark aufgeladen, emotional, affektiv und so weiter. Und hat auch einen besonderen emotionalen Inhalt, jetzt sprachlich allein auf der Mitteilungsebene, unabhängig noch von der Person. Und habe diese Mail gelesen und ich habe die jetzt bestimmt 4 oder 5 Mal gelesen. Und jedes Mal hatte ich eine andere Wahrnehmung zu dieser Mail. Ich habe plötzlich Sachen gesehen, gelesen, die ich vorher nicht gelesen habe, habe sie anders bewertet, anders gedeutet. Und bis dann wirklich sowas, ich sag mal, vielleicht ganzheitlich, das weiß ich nicht, aber entstanden ist und nicht so meins da so reingepresst wurde, was ausgeblendet wurde, verzerrt wurde in der Wahrnehmung, negiert wurde. Dann entstand auch mehr so ein Ruhe, entstand mehr eine Ruhe in mir. Stand so ein ruhiges Bild, während vorher ich nur so einzelne Aspekte und das zeigt immer noch mal, wie hochgradig subjektiv und situativ augenblicklich Wahrnehmung ist. Also auch wie fehleranfällig das einfach ist und dass viele, ja ich ja auch, dass es einfacher ist, davon auszugehen, dass der Ersteindruck, so wie man was wahrnimmt, so ist das dann und das wird verteidigt gegen andere auch. Und dieses immer wieder einlassen, nochmal hinzugucken. Ist es wirklich so? Du kannst es auch anders verstehen, als wie du das interpretiert hast. Könnte das nicht auch eine Formulierung für dich sein, anstatt gegen dich zu nehmen? Und. Also das finde ich immer wieder spannend. Und ja, und letztendlich geht es für mich in meinen Beratungen oder Coachings eigentlich immer nur darum, wie kann ich unterstützend sein, dass dieses Bild sich mehr komplettiert, dass diese Verzerrungen und die Ausblendung oder die einseitigen Aufmerksamkeitsfokussierung sich auflösen können, dass was anderes dazugenommen wird. So im hypnotischen Modell, beispielsweise dieses Waguk-Modell, dieses visuelle, auditive und das kinästhetische, dass eben in den Geschichten häufig immer irgendwas fehlt oder zu wenig da ist. Also wenn du stark im Kopf bist, fehlt vielleicht eine Art Körpergefühl in der Geschichte. Und das zu sehen, dass man das wieder mehr zusammenbringt, dann entsteht auch in den Menschen sofort ein anderes Erleben und auch die Bewertung von den Dingen im Außen und auch von anderen Menschen wird sehr schnell komplett eine andere. Also das, ja.
Mir kommt gerade der Gedanke, und dann können wir, glaube ich, Schluss machen, KD. Du solltest vielleicht Märchenbücher erzählen oder einfach da ja, gibt es ja auch als hypnotherapeutische Methode, Geschichten zu erzählen. Also ich glaube, da gäbe es einige, die das dann einfach sich zum Einschlafen anmachen würden, um einfach zu schauen, wie sie dann durch deine Stimme eingeladen werden, einfach in eine ruhigere, ja, Atmosphäre zu kommen. Also ich merke das zumindest auch jetzt gerade wieder, und ich habe ja auch das im Praktikum schon manchmal gemerkt, wo ich mir auch dachte, so, huch, was ist gerade mit meinem Körper passiert? Warum fühle ich mich gerade so entspannt? Also dafür einfach vielen Dank und eine sehr hohe Anerkennung für diese Kunst, tatsächlich ja mittels Sprache die Räume so zu gestalten, dass Menschen eingeladen sind, sich darauf einzulassen, auch wenn es natürlich jedem immer frei steht zu sagen, nee, KD, heute lasse ich mich von dir nicht so warm einmummeln, und heute fühle ich mich trotzdem angespannt, auch wenn du ganz freundliche Worte sagst, aber ich kann das hier immer sehr gut annehmen. Vielen Dank dafür.
Ja, das Gute ist, dass du ja auch bei mir immer die Wahl hast, Robert. Okay. Ja, vielen Dank dir für deine ganzen interessanten Erfahrungen. Ich hoffe, dass das nochmal auch entweder die Scheu vor Drogen vielleicht ein bisschen nimmt, weil das ist ja doch teilweise in den ganzen Jahren so eine negative Stimmung dagegen gemacht worden, gerade illegal, legal, Abhängigkeiten. Dabei habe ich schon Ende der 80er Jahre von Herrn Eysenck gehört, wie stark der damals mit MDA schon geforscht hat und das dann aber eher so ein bisschen verschwunden ist, weil es nicht mehr so richtig stubenrein war. Scheint aber jetzt irgendwie wiederzukommen, zwar auch in halboffiziellen Räumen, so wie sich das anhört. Aber interessant ist es in jedem Fall, und Drogen haben ja auch eine extrem lange menschliche Kulturgeschichte. Ja, ob Alkohol oder was, aber es scheint ja ein tiefes Bedürfnis zu sein, in andere, sagen wir mal, Rauschzustände, also in andere Bewusstseinszustände zu kommen. Und vielleicht das immer wieder auch zu verlassen, also was Neues zu erleben, neue Verbindungen herzustellen. Und das ist ja letztendlich Leben an sich. Also von daher, Robert, in diesem Sinne, gute Zeit. Hab wieder viel gelernt von dir, aus deinen Geschichten und deinen Erfahrungen. Und ja, vielleicht ein Wort noch zum Abschluss, weil das ganz frisch ist. Wir hatten ja auch mal um Feedback gebeten. Und ich fand, dass wir eine sehr schöne E-Mail bekommen haben, also mehrere bekommen, aber die sich besonders irgendwie ausgezeichnet hat und die zumindest, sag mal, nicht nur unsere Arbeit gewürdigt hat, aber die für mich nochmal so war, weil wir senden ja so ins Dunkle hinein und machen das ja erstmal so, wie wir glauben, so wie es für uns gut ist, so könnte es für andere auch spannend sein und interessant. Und diese E-Mail hat das bestätigt, und das hat mich zumindest nochmal sehr gefreut. Dafür vielen Dank.
Ja, mich hat das auch sehr berührt. Ich war überrascht, dass mir so viel Ordnung und Struktur zugeschrieben wurde, wo ich manchmal denke, das fehlt uns. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Rückmeldung. Also auch von mir danke dafür, und hoffen wir, dass sich auch andere durch uns hier angeregt und inspiriert fühlen.
Okay, tschüss, Robert.
Tschüss, Kadi.